nochmal mit dem Gebet beschäftigen. Und ob ihr das wollt oder nicht, ich werde mal kurz nochmal eine Wiederholung geben, was wir bisher gemacht haben. Es geht irgendwie nicht hier mit meinem Presenter. Moment. Geht nicht. Okay, dann sage ich jedes Mal Stichwort Folie, dann blätter es bitte weiter, ja? Gut. Folie! Oder ich mache einfach so, damit es nicht auf der Aufnahme drauf ist. Gut, also, wir haben uns angeschaut, Wiederholung. Die Thessalonicher Gemeinde ist eine Modellgemeinde. Und den Schlüssel finden wir in Kapitel 1, Vers 2 und 3. Da wird uns das Werk des Glaubens vorgestellt. Zum Zweiten die Arbeit der Liebe und zum Dritten das Ausharren in der Hoffnung. Genau. Und wir haben uns bereits vor ein paar Wochen den ersten Punkt angeschaut, das Werk des Glaubens in Kapitel 1. Und zwar haben wir das unterteilt in das Werk generell, nämlich unsere Erwählung, dass wir auserwählt sind. Hey, und du hast es in der Hand. Das ist ja das Seltsame. Bei Gott hast du es in der Hand, ob du auserwählt bist oder nicht. Nämlich wenn du sagst, ich will auch dazugehören, dann gehörst du dazu. So einfach ist das. Ist jetzt zu kompliziert, das in einem Satz zu erklären, aber es ist einfach so. Glaub's. Das ist richtig toll. Und zum Zweiten haben wir uns das Lebenswerk angeschaut, im Kapitel 1, das ist unser Lebenswerk nachzuahmen, natürlich dem inneren Vorbild, Jesus nachzufolgen, deswegen sind wir Nachfolger Jesu, aber auch einem Vorbilder nachzuahmen und Gott hat uns als Gemeinde zusammengestellt, dass wir selbst zu Vorbildern werden, genau. Und letzte Woche haben wir begonnen mit der Arbeit der Liebe, es heißt ja eigentlich die Arbeit der Liebe und wir haben das umgenannt in den Begriff Liebe ist Arbeit. Ja? Und Liebe ist Arbeit im Sinn, wir haben das im Teil 1 gesehen, letzte Woche, betet unablässig. Betet unablässig. Und das haben wir gesehen bei Paulus, eigentlich zwischen den Zeilen. Er sagt es ja den Thessalonichern im fünften Kapitel, betet unablässig. Und das war der Tenor von Paulus' Leben gewesen, weil er wusste, wie entscheidend wie wichtig das Erleben ist, wie wichtig das ist. Ich lasse es bitte lieber mit den Fremdworten. Wie wichtig das ist, zu Gott zu beten, dran zu bleiben, im Gespräch zu bleiben mit ihm. Das haben wir auch letzte Woche ein Stück weit erfahren können. Mein Wunsch ist, dass wir das auch irgendwie auch weiter machen und weiter praktizieren können. Ja, da ging es halt eben ums Gebeten. Wir haben nämlich gelesen im Kapitel 2, Vers 1 und 2, denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes, auch zu euch zu bringen, unter viel Kampf. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass hier ein ganz wichtiger Gedanke drin steckt, nämlich dieses Freimütigwerden in Gott. Das ist nicht nur ein paulinischer Spruch, sondern wir sehen das durch die Bibel durch und wir sehen das auch in unserem Leben. Wir können nicht von einem Ding ins andere reinlaufen. Das hat Paulus auch nicht gemacht. Paulus war kein Workaholic, wie manche das behaupten, manche Christen auch behaupten. Völliger Blödsinn. Paulus hat extrem viel Zeit verbracht, auch in der Nähe Gottes. Nachdem er sich bekehrt hat, gehen Experten davon aus, dass er bis zu 16 Jahren auf Tauchstation war, sage ich mal, ja, und hat sich hat Zeit in der Wüste verbracht, in Arabien, in der Wüste Arabiens, 3 Jahre lang nur Zeit mit Gott verbracht. Das macht kein Workaholics. Und Paulus wusste das. Er braucht diese Zeit mit Gott. Wir haben das gesehen. Jesus hat das gemacht. David hat das gemacht. Und wir auch. So. Das ist die Wiederholung. Da stehen wir jetzt. Und jetzt gehen wir heute einen kleinen Schritt weiter. Wir hatten ja jetzt, wie gesagt, vergangene Woche die Gebetswoche gehabt. Jetzt wäre es richtig cool. Ich weiß, ihr seid alle wahnsinnig scheu und schüchtern. Ich auch. Aber ich muss hier vorne stehen, ja. Egal, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Vielleicht hat der ein oder andere irgendwas Spontanes erlebt vergangene Woche im Gebet. Dann ist das jetzt deine Runde, das habe ich nämlich auch da stehen. Was habt ihr erlebt? Möchte jemand kurz was weitergeben? Oh, ich weiß, es kommt ein bisschen spontan. Ich habe auch mal schriftlich ein paar Leute angefragt, aber
Ja, ich würde ja schon gern, aber ich traue mich nicht.
Trau dich. Trau dich. Das war auch der Name der Hochzeitsmesse letzte Woche. Ja, trau dich. Wer traut sich? Ist jetzt kein Problem, wenn niemand kommt. Also versteht ihr, ich weiß, ich habe von einigen gehört, dass sie was erlebt haben. Und ansonsten, ja, ist okay. Ist okay. Ihr müsst nicht. Aber ich weiß, dass einige was erlebt haben mit Gott. Ich weiß das auch in Gesprächen drin, da sind Dinge passiert. Gott hat Eindrücke gegeben, Gott hat neue Impulse gegeben in dieser Woche. Und wenn es nur der eine Impuls war, zu sagen, jawohl, das möchte ich weiter durchführen. Ich habe echt coole Gespräche gehabt mit Leuten, auch nach Mittwoch, nach dem Gebetsabend zum Beispiel, die wirklich gesagt haben, hier war die Gegenwart Gottes spürbar und ich möchte das weitererleben. Und ich weiß, das hängt nicht nur vom Worship ab, das hängt nicht nur von einer großen Atmosphäre ab, sondern das kann ich ganz persönlich auch erleben. Und das sehen wir heute Morgen am Beispiel von einer Modellgemeinde wiederum, nämlich der ersten Gemeinde. Die Thessalonicher Gemeinde hat dem Beispiel nachgeahmt von Paulus und Silas. Ja, das haben wir im ersten Kapitel gelesen. Paulus und Silas wiederum hatten ihre Inspiration gehabt von der ersten Gemeinde. Paulus hat sich ja bekehrt, schon am Anfang, als diese erste Gemeinde schon da war. Und diese erste Gemeinde kennzeichnete sich dadurch aus, dass sie immer wieder zu Gott kam. Das ist ja eines der Säulen des Sixpacks. Das ist übrigens auch so ein Stichwort von unserem Connect-Kurs. Da bekommt er erklärt, was unser geistlicher Sixpack ist als Gemeinde. Das eines ist das Gebet. Und das möchte ich mit euch heute Morgen anschauen. Und dazu schlagt mal bitte auf, Apostelgeschichte 4. Und ich lese euch den Text jetzt mal vor. Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Folgende Situation: Die Gemeinde war explosionsartig gewachsen. Von 0 auf 1000 sozusagen in einem Tag und noch viel mehr kamen dazu. Und es geschahen außerdem Zeichen und Wunder. Aber gleichzeitig begann eine Verfolgung gegen die Gemeinde. Staat und Kirche, also die damalige Kirche, die jüdische Kirche, waren voll auf Opposition gegen die Christen. Und sie fühlten sich, hätten sich eigentlich in die Ecke gedrängt gefühlt. Sogar ihre Führer haben sie festgenommen. Und als sie Petrus und Johannes, als sie aus der U-Haft freikommen, unter allen möglichen Androhungen, heißt es in Vers 23, als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren, also zur Gemeinde, und verkündigten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt haben. Sprich, was haben sie gesagt? Ihr sollt die Klappe halten. Wenn ihr noch einmal euren Mund aufmacht, wenn ihr euch noch einmal versammelt, dann geht es euch dreckig. Dann wird euch das gleiche Schicksal drohen wie eurem Sekten-Guru-Führer. Das waren die Worte, die sie im Grunde genommen gebraucht haben. Ja? Sie aber, die Gemeinde, als sie das hörten, erhoben einmütig ihre Stimme und zu Gott und sprachen: Gott, wie kannst du das zulassen? Wir wollen dir doch nur dienen. Du siehst, wie wir bedroht sind. Hilf uns daraus. Tun sie alles nicht. Sondern es heißt: Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast, und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes Davids gesagt hast, warum toben die Nationen, jetzt zitieren sie Psalm 2, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch deinen Namen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Dieses Gebet ist ein Modell. Wir haben es ja mit Modellen im ersten Thessalonicher. Dieses Gebet ist ein Modell. Und dieses Gebet ist ein Schlüssel und dieses Gebet ist ein Prototyp. Übrigens, ganz interessant, immer wenn etwas zuerst in der Bibel steht, dann ist es ganz wichtig, dann sollen wir ein Augenmerk darauf werfen. Hier haben wir das erste Mal ein Gebet aufgezeichnet von der Gemeinde, was sie gebetet hat, ganz am Anfang. Und ich gebe euch jetzt nochmal den Überblick. Ich habe es euch in Kurzform letzte Woche nochmal gezeigt. Und zwar, Punkt 1 werden wir uns anschauen, anbeten, Punkt 2, aussprechen, Punkt 3, adressieren, Punkt 4, angreifen, Punkt 5, aufrüsten. Fängt alles schön mit A an, kann man sich leicht merken. Gut, und die Punkte schauen wir uns jetzt mal an und fangen mit Punkt 1 an, mit der Anbetung. Und da haben wir gelesen, im Vers 24, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Was kommt zuerst aus deinem Mund, wenn du unter Druck stehst? Was kommt zuerst aus meinem Mund, wenn ich unter Druck stehe? Ein Schimpfwort? Ein Fluch? Eine Anklage? Ist es nicht so, dass sobald Druck auf uns kommt, dann müssen wir das irgendwie Gegendruck erzeugen, irgendwas machen, dann kommt irgendwas Negatives raus. Oder angenommen, wir sind so geistlich wie die erste Gemeinde und wir gehen gerade ins Gebet. Wie beten wir, wenn wir unter Druck kommen? Wie würde ich beten? Ich würde doch in der Regel so beten, oh Gott, du siehst das, dass die uns bedrohen und Herr, ändere das doch, mach doch, dass das aufhört und hilf uns einfach, gib uns Kraft und. Die erste Gemeinde, die betet anders. Da gibt es zwei Punkte und der erste Punkt, den sehen wir uns an, das ist die Form. Die Form, sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Das ist nur eine äußere Form. Hier geht es tatsächlich auch um die Form. Die ist wichtig. Gott hat uns geschaffen nach Leib, Seele und Geist. Er hat uns ein Gefühl gegeben, er hat uns Emotionen gegeben. Darum habe ich das eben gesagt. Ja? Ich beobachte das oft in unseren frommen Kreisen, dass wenn es ums Gebet geht, dann haben wir einen anderen Modus drauf. Bei dieser Gemeinde hier haben wir diese kleinen Wörtchen, sie erhoben einmütig ihre Stimme. Wer ist sie? Gemeinde. Sie kommen zusammen, sie sind zusammen als Gemeinde. Wenn wir bedroht werden, du kannst das nicht alleine durchhalten. Es gibt immer wieder Leute, auch hier, die versuchen ihr Christsein allein zu führen. Es geht nicht. Du brauchst Menschen um dich rum. Auch wenn du junge Familie bist, du hast Kinder, ich verstehe das, das ist dann schwer, das ist ein Opfer, dann zu sagen, ich gehe noch in den Hauskreis, aber hey, du schaffst das nicht alleine. Du kannst nicht als junge Familie sagen, oh, jetzt schaffe ich es nur noch zweimal im Monat in Gottesdienst und höre ich halt mal die Predigten irgendwie online und es geht halt nicht, ich kann nicht in den Hauskreis, dann müssen wir uns aufteilen und. Ich möchte das echt ans Herz legen, das ist ein Punkt, da könnte man alleine Predigt drüber halten, über dieses Sie. Sie kamen zusammen. Du brauchst das. Ich sage das nicht als Pflicht, aber im Grunde genommen ist es gehört dazu. Du schaffst das nicht alleine. Du brauchst die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und was machen sie? Sie kommen zusammen und sie beten einmütig. Sie machen sich eins. Dafür ist zum Beispiel auch ein Hauskreis da, dass jemand ein Anliegen macht und alle machen sich eins über diesem Anliegen. Und dann heißt es, und sie erhoben ihre Stimme. Also nicht sie wimmern und sie flüstern und sie beten im Stillen. Das Wort erheben meint, sie werden laut, mit Inbrunst. Sie erhoben ihre Stimme. Wir hatten ja im Sommer unsere Gemeindefreizeit gehabt und da hat Khalil, der Pastor aus Jordanien, hatten wir mit als Gastredner und er hat über die verschiedenen Worte für Anbetung gesprochen. Und da gibt es im Hebräischen immer wieder ganz interessante Worte, die da genannt werden und die zum Ausdruck bringen, dass die Gemeinde tatsächlich auch die Formen verändert, im Alten Testament und auch im Neuen. Wir ordnen das heute, da gibt es die Konservativen, die Evangelikalen, da gibt es die typisch landeskirchlichen, die vielleicht eher liturgisch beten, da gibt es die Charismatiker, die auch immer so ihren bestimmten Stil drauf haben. Ja? Aber es schwankt immer total, es ändert sich. Und das hat mich total angesprochen, wenn man da mal nachschaut. Da gibt es zum Beispiel auch dieses Wort Samar. Ist ganz häufig im Alten Testament von die Rede, wenn die Gemeinde anbetet, das heißt laut singen mit vielen Instrumenten. Da hatte Spurgeon übrigens Unrecht, er meinte, am besten singt sie es ohne Instrumente. Mit vielen Instrumenten, vom Schlagzeug angefangen bis zur Triangel oder keine Ahnung, na, die muss jetzt nicht unbedingt hier hin. Aber ja, mit vielen Instrumenten. Proklamieren. Oder dann gibt es das Wort Ruha. Das ist richtig krass. Expressiv jubeln, jauchzen, bis hin zum Kriegsgeschrei für Gott. Ja, Kriegsgeschrei zu Gott. Wollen wir das mal machen? Nein. Also, da ist noch jede Menge Luft nach oben, oder? Nur um zu sagen, es ist auch eine Form. Es ist auch da, dass ich mich da in Frage stellen kann. Wenn du natürlich ein sehr ruhiger Typ bist, dann wärst du nicht, dann wäre das gekünstelt, wenn du jetzt plötzlich irgendwie da expressiv jubelst oder so. Aber ich denke, wir sind oftmals Typen, die können das. Wenn wir uns ärgern, dann lassen wir Dampf ab. Gerade wenn Druck entsteht, dann äußern wir das. Wir werden laut. Und beim Gebet geht das plötzlich nicht. Also wie gesagt, die äußere Form. Dann über den Inhalt. Gottes Macht proklamieren sie und beten an. Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Sie beginnen das Gebet mit einer Proklamation. Herrscher, du. Nicht ich, armes Hänschen, sondern Herrscher, du. Du, Herrscher. Du hast die Kontrolle, du stehst über allen, auch über diesen Bellos, ja, die ständig über uns ihre Sachen ausschütten. Und du herrschst über diese Leute, die meinen, uns zu beherrschen. Ist das nicht interessant? Wenn sie sagen, du Herrscher, dann drückt das was aus. Du herrschst über den Leuten, die behaupten, dass sie über uns herrschen, die sagen, wir herrschen über euch und ihr habt die Klappe zu halten. Und du herrschst auch, wisst ihr, worüber er noch herrscht? Über meine Gefühle, über meine innere Instabilität, über all das, über das, dass ich mich nicht im Griff habe. Sie sprechen das aus, du Herrscher. Hey, die Gemeinde war genauso in negativen Wellen drin, wie wir das häufig sind. Und die mussten genauso gegen diese negativen Gefühle angehen. Aber sie sprechen zuerst aus, du Herrscher. Du herrschst jetzt auch über meine Gefühlswelt. Und das ist ganz wichtig. In den Psalmen, habe ich schon öfters gesagt, in den Psalmen kommt das so zum Ausdruck, dass David, der ja auch sehr melancholisch war eigentlich, ja, so auch einer, der vom Typ her, würden wir sagen, eher zu Depressionen neigt, von seiner Zusammensetzung. Und was macht David, wenn er einen Psalm schrieb oder wenn er diese Lyrik da runterschrieb, das Gebet aufschrieb? Ganz häufig spricht er zu seiner Seele. Er befiehlt seiner Seele. Er spricht zu seiner Seele. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Ich spreche zu meiner Seele. Ich weise meine Seele in die Schranken. Hey, ich weiß, was in mir vorgeht, dieses Gefühl und dieses Negative. Und ich spreche aus, im Namen Jesus, Seele, schweig. Und das sagt die Psalmen oft, wenn es da oft, harre auf den Herrn. Meine Seele, harre auf den Herrn. Gestern Abend ist mir ein Lied in den Sinn gekommen. Und dieses Lied, eine Liedstrophe, die möchte ich euch weitergeben. Ein ganz altes Lied. Ich habe es in letzter Zeit mit alten Liedern. Das hat Johann Friedrich Räder 1845 geschrieben. Und dieses Lied heißt Harre meine Seele. Harre des Herrn. Das war das Lieblingslied meines Schwiegervaters. Harre meine Seele. Also halte, Seele, halt aus. Harre meine Seele, harre auf den Herrn. Alles ihm befehle. Befehle. Hilft er doch so gern. Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Hör mal genau hin. Herrscher, du, größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Deine Not ist groß, deine Not ist riesengroß. Du hast vielleicht den Eindruck, niemand hat so eine große Not wie du, aber es gibt einer, der darüber steht, das ist Gott. Ewige Treue, Retter in Not, rett auch unsere Seelen, du treuer Gott. Das war sein Gebet. Im Vergleich zu unserem Gott, der über alles herrscht, wird selbst das größte Hindernis klein. Denn größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Da bekomme ich sogar diesen übermächtigen Feind unter, in Anführungsstrichen, meine Kontrolle, indem ich ihn unter seine Kontrolle stelle. Zweite Korinther 10, Vers 5 schreibt Paulus, und ich nehme jetzt jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Ich nehme jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Was macht er da? Er spricht es aus und das muss ich oft aussprechen. Das muss ich oft aussprechen. Es geht manchmal kein Weg zurück. Ich kann manchmal nicht einfach den Schwanz einziehen und weggehen, sondern ich muss das mal. Wenn ich morgens, sonntags, morgens hier stehe, ich kann nicht einfach sagen, ich fühle mich heute nicht, ich predige heute mal nicht. Ich feiere heute krank, reiche einen Krankmeldeschein ein. Das bringt euch wenig, ja? Also muss ich das Gott sagen, muss ich meiner Seele befehlen, diese Dinge im Namen Jesu, weg damit. Und das hat Power, indem ich den Namen Jesu proklamiere, indem ich seine Herrschaft proklamiere. Deswegen ist mein Wunsch auch, dass wir vermehrt auch Lieder singen, die diese Proklamation zum Ausdruck bringen. Ich möchte Lieder, wir analysieren das auch, wir möchten Lieder analysieren. Zunehmend ist Liedgut, was wir heute singen, dreht sich um ich, mich, meiner, mir. Gott, du sorgst für mich und du bist so gut zu mir und du hast mich so lieb und es ist ja so gut und ich darf sein, wie ich bin und so weiter. Das kann man alles singen, aber das hilft uns letztendlich nicht weiter, wenn wir nicht diese Proklamation aussprechen, du Herrscher, du bist Gott, du stehst über den Dingen, du bist gut. Und wenn ich das ausspreche, wenn ich das proklamiere, dann darf ich wissen, dass er über diesen Dingen steht und das gibt mir neue Kraft und das lässt den Feind zurückweichen. Zweiter Punkt. Aussprechen. Die Gemeinde fängt jetzt an, erst haben sie proklamiert, wer Gott ist und dann als nächstes, was sagt die Gemeinde? Sie spricht etwas aus. Sie spricht nämlich Gottes Wort aus. Der du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast. Und dann zitieren sie Psalm 2. Der du gesagt hast. Du hast gesagt. Und was sprechen sie aus? Wort Gottes. Im Psalm 2 heißt es übrigens im Vers 4, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Der Herr lacht nicht über dich. Der Herr spottet nicht über dich, aber der Herr lacht und spottet über die, die dich bedrohen. Über die inneren Stimmen, über die Angriffe, die dir sagen, du bist nichts, du tauchst nichts, du kannst nichts. Der Herr lacht und spottet darüber, um zu sagen, er entlarvt das als Lüge. Er entlarvt das als Lüge. Und was macht die Gemeinde? Sie muss etwas haben in der Hand. Sie kommen gegen diesen übermächtigen Feind eigentlich menschlich gesehen nicht an. Das geht nicht. Gegen den Feind von außen und gegen den Feind, der in ihnen drin ist, der ihnen diese Lüge immer wieder aufzeigt. Und deshalb fliehen sie ins Gebet und darum proklamieren sie den Namen Gottes und darum sprechen sie jetzt was aus, nicht ihre eigenen Gedanken, sondern sie sprechen das Wort Gottes aus. Das ist ganz wichtig. Das sind Fakten, die sind schwarz auf weiß. Und hier geht es um Worte bei diesem Punkt. Es geht um Worte. Es ging ja auch um Worte bei ihren Feinden. Ja? Ihre Feinde haben ihn gedroht mit Worten. Sie haben den Mund aufgemacht und haben gesagt, wenn ihr nochmal irgendwas macht, dann geht's euch dreckig. Und sie haben ihn gedroht mit Worten. Und Worte sind es auch oft, so erlebe ich das leider häufig, immer wieder mal, dass es oft auch Worte sind, die mir über den Mund kommen, Worte, die das bestätigen, was der Feind sagt. Der Feind sagt, wenn ihr nochmal den Mund aufmacht, dann seid ihr tot. Und angenommen, die Gemeinde wird das jetzt auch wieder in den Mund nehmen. Gott, und wir haben den Eindruck, wenn wir jetzt nochmal den Mund aufmachen, dann sind wir tot. Und wir dürfen das nicht, und wir können das nicht, und wir schaffen das nicht. Plötzlich mit ihren Worten sprechen sie genau das wieder aus. Und diesen Worten von außen und von innen, den kann man nur begegnen mit Worten des Heils, mit Worten von Gott, nämlich mit dem Wort Gottes. In Sprüche Kapitel 18, Vers 4 steht, tiefe Wasser sind die Worte aus dem Mund eines Mannes oder einer Frau, ja? Tiefe Wasser sind die Worte aus dem Mund einer Frau oder einem Mann. Ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. In Vers 7 heißt es, der Mund des Toren wird ihm zum Verderben und seine Lippen sind eine Falle für seine Seele. Und Vers 20 heißt es, von der Frucht des Mundes eines Mannes wird sein Innerstes satt. Am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Diese Sätze, die in Sprüche stehen, sollen zum Ausdruck bringen, in unseren Worten liegt Power drin. Die Gewalt der Zunge, könnte man das auch aussprechen. Jakobus schreibt dazu im Kapitel 3, Vers 8, die Zunge ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Das machen wir. Wir sitzen im Gottesdienst und preisen den Herrn und loben und preisen ihn, fahren im Auto nach Hause und sprechen negativ über irgendeinen im Gottesdienst, der sich irgendwie blöd oder komisch verhalten hat. Segen und Fluch geht aus. Wir alle sind nicht davor geschützt, darum ist es wichtig, aus der richtigen Quelle zu schöpfen. Extrem wichtig. Und dazu brauchen wir ein Training. Und dieses Training sind Gottes Worte, die wir aussprechen. Warum nennt man die Bibel Gottes Wort? Weil das sind Gottes Worte. Warum sagen wir, es ist wichtig, die Bibel zu kennen und die Bibel zu lesen, indem man Gottes Worte ausspricht? Am besten lernst du Verse auswendig, dass wenn eine Bedrohung kommt, wenn irgendwas Negatives kommt, dass du diese Dinge aussprichst, Worte gegen Worte und mit deinem Mund, mit deiner Zunge dieses Positive aussprichst, was Gottes Wort ist. Das hat Jesus auch gemacht. Ich finde das erstaunlich. Als Jesus versucht wurde in der Wüste vom Teufel, hätte er genug Möglichkeiten, Jesus hat ja genug Power gehabt, ja? Hätte er genug Möglichkeit gehabt, den Teufel in die Schranken zu weisen. Aber jedes Mal bei allen drei Versuchungen vom Teufel sagt er, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Jedes Mal. Obwohl Jesus mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten gehabt hätte. Aber er beruft sich auf das geschriebene Wort Gottes. Es steht geschrieben. Und das ist das, wo wir uns drauf berufen. Die erste Gemeinde, was macht sie? Sie zitiert einfach nur Gottes Wort, mehr nicht. Und sie spricht das aus und sagt, Gott, in Psalm 2 steht geschrieben, hast du geschrieben, unter deiner Inspiration. Und das nehmen wir jetzt für uns in Anspruch. Das ist extrem wichtig. Das haben wir auch erlebt, Sarah und ich, am Anfang der Gemeindegründung. Ganz am Anfang, vor der Gemeindegründung, wo viel Frust da war, es war Kampf da, es war Widerstand da, Krankheit. Und wir nicht selten auch diese negative Dinge ausgesprochen haben. Das wird doch nichts. Wir können wieder einpacken. Also dieses Zeugs, ja. Und dann hat Gott seine Wahrheit uns in den Mund gelegt. Dann hat zum Beispiel, das war irgendwie ein Amerikaner, die uns unterstützt haben, er hat dann diesen, auf Englisch heißt dieser Vers ungefähr so, don't despise the days of the small things. Das heißt übersetzt im Sacharja 4, Vers 10, verachte nicht die Tage der kleinen Anfänge. Nein, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen das nicht mehr verachten. Gott, das ist für irgendwas ist das gut, diese Krise. Für irgendwas. Wir wollen es nicht verachten und wir sprechen das aus. Das ist gut. Du hast was Gutes vor. Wir sind in deinem Willen und wir wollen deinen Willen tun. Und dann kann man das zitieren. Dann hat Gott uns Zacharia 4, Vers 6 mit auf den Weg gegeben, wo es ein paar Verse vorher nur heißt, nicht durch Macht und nicht durch Geist, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher, werde ich es machen. Und das hat Gott gemacht. Das wurde nachher zum Lebensmotto und wir haben das ausgesprochen, wir haben das bekannt. Darum haben wir Gottes Wort, dass wir das aussprechen, dass wir das bekennen, im Gebet, in unseren Liedern, wo auch immer. Das ist so stark. Punkt 1, anbeten, seine Herrschaft anbeten. Punkt 2, aussprechen. Gott, so bist du. Nicht das, was ich fühle, was ich denke, was mir dann häufig über die Lippen kommt, was andere über mich sagen, wer ich bin und wer ich nicht bin, sondern was du sagst. Und es gibt so viel Verheißung. Habe ich euch das schon mal gesagt? In meiner Bible-App habe ich jetzt eine neue Farbe gefunden, wo ich nur die Verheißungen rot unterstreiche. Und dann kann ich einen Klick machen und dann tauchen all diese Verheißungen auf. Und ich dachte, boah, genug. Ja. Drittens. Vers 27, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen muss. Schau mal, wie viele. Herodes, Pontius Pilatus, die Nationen, die Völker Israel, alle gegen diese kleine Gemeinde. Aber schau mal, was sagt die Gemeinde? Was sagt die Gemeinde, gegen wen die Opposition geht? Ich habe gute Nachrichten für dich. Es ist anders, wie du denkst.
Oh, die sind alle gegen mich.
Was sagt die Gemeinde? Die sind gar nicht gegen mich, gegen uns. Die sind gegen Jesus. Adressieren heißt so viel wie, Moment, ich bin hier an der falschen Adresse. Ich bin nur die Vorzimmerdame. Ja? Vielleicht kennst du das, du sitzt im Sekretariat, ja, und du musst dir den ganzen Müll anhören, was Leute erzählen. Du kannst sagen, wenn Leute zu Heidi ins Büro kommen, beschweren sich, können sagen, sorry, muss ich an eine Adresse weiter, ja, eine Türe weiter bitte beschweren. Ich habe hier meine Aufgabe. Und du kannst es genauso machen. Wenn Dinge kommen, adressiere es an die richtige Adresse. Wenn Leute sich über dich erheben oder was auch immer machen. Sorry, ich bin die falsche Adresse. Gib das weiter an Jesus. Und weißt du was? Und Jesus kümmert sich darum. Im Matthäus 18, Vers 6 sagt nämlich Jesus Folgendes. Ich lese mal die alte Luther, die gefällt mir am besten. Wer aber ärgert dieser geringsten einen, die an mich glauben, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft werde im Meer, da er am tiefsten ist, sagt Luther. Mit anderen Worten, Jesus kämpft für dich. Wenn du angegriffen wirst, dieser Angriff gilt letztendlich, wenn es um den Glauben geht, nicht dir, sondern gilt letztendlich Jesus. Man muss sich immer überlegen, der Feind hat kein Interesse daran, dass Christus in dir lebt. Das will der Feind nicht und er wird es vermeiden, alles in die Wege setzen, um dich zu stören. Und wenn er Jesus angreifen will, muss er dich natürlich erstmal angreifen, weil Christus in dir lebt. Aber du darfst wissen, Moment, dieser Angriff gehört eigentlich gar nicht mir, sondern wie die erste Gemeinde sagt, die Feinde, die Stadt versammelten sich gegen deinen heiligen Knecht Jesus. Gegen Jesus geht dieser Angriff. Also, überleg mal, beim nächsten Mal, wenn du von deinem Chef angeschnauzt wirst oder jemand schüttet seinen ganzen Mülleimer Frust über dich aus in Form von Mails oder Telefon oder was auch immer, da kannst du eigentlich, wie die Vorzimmerdame, sagen, du Armer, da gibt es bestimmt einen Haufen Gründe dazu, dass du so drauf bist. Okay, ich leite das mal weiter. Ja, ich meine, das sagt sich jetzt so einfach, aber nur um zu sagen, du darfst wissen, der Angriff gilt letztendlich nicht dir, sondern der Feind versucht, dich kaputt zu machen. Auch die Leute, die dazu benutzt werden, vielleicht dein eigener Freundeskreis oder Leuten, denen irgendwas über die Lippen kommt, manchmal sogar auch Glaubensgeschwister. dass wir das nicht so tierisch ernst nehmen und sagen, der will mich jetzt fertig machen, sondern vielleicht ist es einfach der Feind, der dahinter steht, der dich stören will, der dich kaputt machen will. Und dann ist die erste Adresse, was die Gemeinde macht, sie gehen zu ihrem Herrn, sie gehen auf die Knie und sie bringen das dem Herrn hin und sie wissen, woher das kommt. Sie wissen, woher das kommt. Manchmal kann es auch der eigene Ehepartner sein und ich kann sagen, Herr, du siehst, wie mich das verletzt, du siehst das und ich bringe dir das, ich lege dir das hin, dass du dich darum kümmerst, du weißt, woher das kommt und dass du aus dem heraus dann auf die Person auch anders wieder zugehen kannst. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Geschichte hier. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Und nun, Herr, und das ist jetzt nochmal interessant. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohungen und gib deinen Knechten, dass sie dein Wort mit aller Freimütigkeit reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung. Das Zeichen und Wunder geschehen durch deinen Namen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten. Ich frage mich, wo bleibt die Bitte hier in dem ganzen Gebet drin? Wo bleibt die Reihe von Gebetsanliegen? Die kommen irgendwie nicht. Sondern sie gehen gerade eine Adresse weiter. Sie gehen sozusagen in den Gegenangriff. Sie bleiben nicht da, wo sie sind, sondern sie wissen, die Angriffe haben eine Bedeutung, aber da steckt was dahinter. Wir haben einen Auftrag. Es gibt einen Grund, warum wir hier sind. Vergiss es nie. Es gibt einen Grund, warum du hier bist. Es gibt einen Grund, warum Jesus dich erlöst hat. Und es gibt einen Grund, dass Jesus dich noch nicht weggebeamt hat. Es wäre das Allerbeste gewesen, uns einfach wegzuholen von dieser Erde. Und der Grund ist ganz einfach der, damit du ein Segen bist für andere. Das ist der Grund. Auch das weiß der Teufel. Der Teufel versucht uns zu bremsen. Er versucht uns niederzumachen durch irgendwelche Leute, dass wir klein werden, dass wir niedergeschmettert sind, sagen, wir können es nicht. Aber dieser ganze Prozess des Anbetens, des Aussprechens, des Adressierens soll dahin führen, dass wir sagen, dass wir aufstehen können in Christus und können sagen, Gott, und ich bleib nicht liegen, sondern gib du mir jetzt Freimütigkeit, meine Aufgabe auszufüllen, zu der du mich berufen hast. Damit andere Menschen das erleben können, was ich euch eben gesagt habe. Da draußen gibt es Millionen von Menschen, die haben das alle nicht. Die können Gott nicht anbeten. Die sprechen ständig Lügen über sich aus und hören ständig Lügen. Die können nicht zu Gott hinkommen und können die Wahrheiten Gottes aussprechen und können hören, wie Gott sie segnet und sie anrührt. Und sie können auch nicht das weiter adressieren. Die ganzen negativen Dinge, die Flüche, die Verletzungen, wo sie Heilung erleben können bei Jesus, die müssen alle selbst damit fertig werden. Deshalb, lass uns mehr Verständnis haben für die Leute, die draußen sind, die das nicht haben, die Jesus nicht haben. Ich weiß nicht, wie ich leben würde, wenn ich nicht diese Hoffnung hätte. Und das ist unser Auftrag, diesen Menschen das zu zeigen, dass da jemand ist, zu dem sie kommen können, bei dem sie Frieden finden. Und darum betet die Gemeinde so. Und darum sollten wir auch beten, dass wir uns von Drohungen nicht abschrecken lassen. Und dass wir beten um Freimütigkeit, voller Mut sind, nach außen zu treten. Und sie sagen, beweg du deinen Arm, mach du was, indem du deine Hand ausstreckst. Wie geht denn das überhaupt? Jesus kann ja seine Hand nicht ausstrecken, er ist ja gar nicht da. Doch, er kann seine Hand ausstrecken durch deine Hand. Deine Hand ist da und Jesus hat diesen Auftrag in unsere Hände reingegeben. Dass du deine Hand ausstreckst, jemand die Hand entgegenhältst, der dich halt verletzt hat, der dich angegriffen hat. Du hast es ja weiterleiten können. Was können Menschen dir denn schaden? Was können Menschen dir letztendlich schaden, wenn du weißt, meine Identität ist in Christus und nicht in mir? Und du kannst hingehen zu Menschen, die dich schon seit jahrelang verletzen, die dich bedrohen. Du kannst hingehen und ihnen die Hand reichen. Du kannst Menschen die Hand auflegen, die krank sind, für sie beten, dass sie Heilung bekommen. Du kannst zu Menschen hingehen mit deinen Füßen und kannst ihnen das Evangelium weitergeben mit der Hand. Das ist der Auftrag. Darum sind wir hier. Das ist der Höhepunkt von dieser ganzen Gebetsliste, die wir hier haben. Und denk dran, es ist Gottes Absicht da, wo du bist. Zieh dich nicht zurück von deiner Arbeitsstelle, aus deiner Familiensituation, aus deiner Ehe, aus deiner Familie oder was auch immer. Es ist Gottes Wille, dass du da bist. Und vielleicht nehmen wir das noch mit aus Hebräer 10, Vers 38. Da steht: Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Die Gemeinde versteht, wir haben Jesus, wir haben die Verheißung aus seinem Wort und die Verheißung selbst, den Heiligen Geist. Ich muss nicht zurückweichen, auch wenn mir oft danach zumute ist, auch wenn ich oft die Brocken hinschmeißen will. Ich darf wieder aufstehen, nicht in eigener Kraft. Denken wir an Paulus. Er hatte Freimütigkeit in Gott gefunden und geht weiter. Ich kann vielleicht nicht den übernächsten Schritt sehen, aber ich gehe den Weg. Ich sage zu Gott, ich werde nicht zurückweichen. Gott, du hast ein Werk für mich angefangen. Du hast mich in diese Arbeitssituation reingestellt, in diese Familie, in diese Ehe. Ich werde nicht die Brocken hinwerfen. Und Paulus, dieser Vers fällt mir jetzt ein. Paulus sagt an einer Stelle, ihr habt noch nicht widerstanden bis aufs Blut. Also so weit muss es bei uns eigentlich gar nicht kommen. Aber wie schnell geben wir auf, auch als Christen? Wir sind überhaupt nicht anders wie die Menschen, die draußen sind. Und wir haben doch eigentlich was in uns. Wir haben einen Halt. Wir haben diese ganze Palette, die wir eben aufgezählt haben. Lass uns an Gott festhalten. Lass uns in ihm Kraft finden. Darum haben wir das Gebet. Warum haben wir denn das Gebet? Warum haben wir das Wort Gottes? Warum haben wir den Heiligen Geist? Warum haben wir diese Dinge? Weil wir es nicht alleine schaffen, das weiß Gott auch. Ich kann es gar nicht. Ich kann ohne das Wort Gottes, ohne seine Versprechen, ohne seine Verheißung gar nicht vorwärts gehen. Ich kann ohne die Zeit, die ich mit Gott verbringe, irgendwas machen. Und ohne seine Kraft schon mal überhaupt nicht. Und das spricht diese Gemeinde aus. Und dann heißt es schlussendlich, und damit enden wir in Vers 31. Sie werden aufgerüstet. Nachdem sie diese Worte gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Nicht, weil sie das aus eigener Kraft taten, sondern weil Gott es in ihnen wirkte. Hier ist es genau umgekehrt. Wir sagen manchmal am Anfang, lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Hier ist es schon eine Automatik, ein Automatismus, der hier schon einsetzt. Weil es gar nicht anders geht. Weil diese Gemeinde so fixiert war auf Gott. Das ist die Quelle. Die Quelle, dass wir an ihm sind, an seiner Seite. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von beziehungsweise mit einer kurzen Sache aus dem Leben von Pfarrer Ludwig Hofacker. Da klingelt es wahrscheinlich bei einigen. Hofacker, Hofacker Gemeinde, Hofacker Vereinigung. Ludwig Hofacker hat in der Leonhardskirche da unten in der Stadt Dienst getan und die Kirche war immer rammelvoll. Dieser Mann hat gar nicht lang gewirkt und ist ziemlich früh gestorben. Aber wisst ihr, was sein Ding war? Er hat einfach viel Zeit mit Gott verbracht. Er hat mal geschrieben, beten für die Gemeinde ist die Hauptsache. Was nützt alles eigenmächtige Weiden? Ohne eifriges Gebet für seine Gemeinde wird auch keine Liebe im Herzen des Seelsorgers wachsen können. Das hat mich persönlich angesprochen. Und das gilt auch für alle Bereiche, das gilt für alles, was wir tun. Und es heißt von Hofacker in dieser Aufzeichnung, seine Kirchendiener mussten ihn manchmal aus der Sakristei der Leonhardskirche zerren, weil er nach dem letzten Glockenschlag immer noch auf den Knien lag. Ja, die Gemeinde war ganz zitterig, da kam kein Pfarrer und er lag auf den Knien. Dwight L. Moody sagte mal, am Morgen bete ich 2 Stunden, dass Gott Seelen rettet und den Rest des Tages helfe ich Gott dabei, mein Gebet zu erhören. Doch cool, oder? Wow. Ey, es braucht gar nicht viel, ja. Lasst uns das einfach umsetzen, lasst uns das praktizieren. Ich möchte uns alle ermutigen, nach dem Muster zu beten, nach dem, was Gott uns gezeigt hat in der Apostelgeschichte 4. Ich möchte euch ermutigen, Gottes Wort in den Mund zu nehmen. Wenn ihr morgens die Bibel öffnet, unterstreicht diese Verheißungen, schreibt sie euch auf einen Zettel und sagt: Gott, und mit dieser Verheißung gehe ich in den Tag. Und ich bin nicht von denen, das ist ja auch eine Aussage, wir sind nicht von denen, die da weichen. Und das kannst du dem Teufel ins Gesicht sagen, im Namen Jesu. Teufel, du versuchst mich platt zu machen, du versuchst mich im Bett zu halten, ich fühle mich heute nicht, lass mich heute mal krank schreiben. Nein, und ich stehe auf im Namen Jesu und ich gehe vorwärts, denn das gute Werk, was er in mir angefangen hat, das wird er auch vollenden. Das darf ich aussprechen. Wir sind nicht von denen, die da weichen, wir gehen vorwärts. Wir beten ihn an, wir sprechen das aus im Namen Jesu, was er in uns ist. Wir adressieren das, leiten die Dinge weiter, die auf uns zukommen, und dann gehen wir in den Gegenangriff, weil wir die Freimütigkeit haben in ihm. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Gott, und ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du lebendig bist. Und Herr, mein Wunsch ist für mein Leben und für unser Leben, dass wir das tun, dass wir das praktizieren, dass wir das umsetzen, was wir jetzt gerade eben gehört haben. Gott, wir wollen weniger uns in den Mittelpunkt des Gebets stellen, sondern wir wollen mehr deinen Namen aussprechen, dass du der Herrscher bist. Größer als du kann die Not nicht sein. Und das wollen wir aussprechen, das wollen wir proklamieren und bekennen. Danke, dass du hier bist. Mach uns zu Menschen nach deinem Herzen. Mach uns zu deinen Nachfolgern. Herr, ich bitte dich, dass wir das beobachten können, jetzt auch im Prozess, wenn wir jetzt die nächsten Minuten, die nächsten Stunden, die nächsten Tage uns selbst beobachten. Was kommt aus unserem Mund raus? Dass wir auch hier unsere Zunge, unseren Mund in Beschlag nehmen, im Namen Jesu die Dinge aussprechen, die von dir sind. Nicht so viel kritisieren und negative Dinge reden. Uns von dir gebrauchen lassen. Jesus, rede du jetzt. Danke, dass wir jetzt gleich auch in das Mahl reingehen können. Und wir wollen gemeinsam das Mahl verbringen, das Mahl feiern. Und das Abendmahl ist auch ein Proklamationsmahl, wird es auch genannt.